zu. Drei. Noch was zu hören? Ich glaube schon. Ja, schönen guten Morgen. Sonntag, Vormittag im V1 ist dem Thema E-Mail gewidmet. Ich werde den Auftakt machen mit einem schon speziellen Thema diesmal. Ich habe in den Titel zumindest zwei Buzzwords untergebracht. Zu dem ersten Buzzword skalierbar stehe ich, zu dem zweiten Cluster hat mich jemand überredet, ach, nenn das Ding doch einfach Cluster. Alle so, wenn es mehr als ein Server in irgendeinem Verbund was miteinander tun. Es geht um Mailbox-Server, IMAP-Server, der natürlich auch POP unterstützt. Ein ziemlich konkretes Thema, was für uns akut war, vor ziemlich genau einem Jahr, wo wir also eine Lösung finden mussten für den Mailbox-Server der TU Chemnitz. Und diese Lösung möchte ich vorstellen. Zur Einordnung des Ganzen, kurz skizziert, das relativ einfache Mail-Architektur an der TU Chemnitz, aus dem Internet gelangt E-Mail zu uns an genau zwei Rechner, das sind diese Mail-Relais, das sind unsere MX-Rechner. Von Mitte der 90er Jahre haben wir damals auf natürlich gegen Widerstand von Administratoren durchgesetzt, dass der Weg der E-Mail aus dem bösen Internet in das liebe Chemnitz Netz ganz definiert ist, also nicht, dass jeder Rechner E-Mails empfangen darf, auch sondern dass das definierte Eingangs- und auch Ausgangspunkte sind. Das sind genau diese zwei Mail-Relais, die empfangen also alle Mails und versenden alle Mails, die in die Uni kommen oder die Uni verlassen. Ja, wir unterstützen authentisiertes SMTP für unsere Benutzer, die irgendwo im bösen Internet gegangen sind und übrigens ihre Mail verschicken wollen. Die können sich also über authentisieren und Mails über unseren Server verschicken, natürlich authentisiert über SSL, TLS. Ja, dort passiert alles, was Virencheck, Spamcheck passiert, ist aber, wie gesagt, nicht das Thema. Wir betreiben die Produkte, die wir einsetzen, stehen immer da. Alle Server laufen unter Linux. Wir setzen Scientific Linux 4 ein, das ist so ein Klon von Red Hat Enterprise, was wie CentOS. Oder eine Schwester von CentOS. Ja, die Komponente, um die es heute gehen soll, ist der sogenannte Mailbox-Server, der hier in der Mitte dargestellt ist. Also der Ort, wo letztlich die E-Mails für unsere Benutzer aufschlagen, abgespeichert werden, für Benutzer zum Abrufen stehen. Die Protokolle der Wahl sind hier POP und IMAP, wahlweise die verschlüsselte Variante. Gut, was gehört noch dazu? Mailinglisten-Server mit Mail-Management, das ist eine separate Maschine, und Webmail-Zugang, was sich insbesondere unter Studenten, aber auch zunehmend unter Mitarbeitern großer Beliebtheit erfreut. Die Studenten sind es gewöhnt und die kommen mit web.de, gmx, was weiß ich, für Erfahrungen dort machen sie Webmail. Läuft bei uns über oder mit Horde, EMP und Komponenten, die da alle noch sind. Ja, es geht letztlich um den Mailbox-Server, also den Server, wo letztlich die E-Mails liegen, wo letztlich auch Plattenplatz dranhängt, also Abspeichern zum Verhalten der Mails. An so einen Mailbox-Server gibt es in den letzten Jahren oder da mal zunehmend höhere Anforderungen. Das betrifft einmal die Zugriffszahlen, klar, mehr Benutzer, häufiger Zugriff. Wir orientieren unsere Benutzer von POP umzustellen auf IMAP. Das hat wesentliche Vorteile, ich sag mal, insbesondere was Mobilität betrifft. Also Studenten, Mitarbeiter wollen nicht nur von einer Stelle auf ihre E-Mails zugreifen, sondern von zu Hause, von unterwegs, vom Arbeitsplatz und was weiß ich, vom anderen Uniteil. IMAP harmonisiert sehr gut mit Webmail, weil dort ich dieselbe Sicht habe wie mit dem IMAP. stellt ein Mailprogramm und hat Vorteile aus administrativer Sicht. Ich kann so ein Backup von E-Mail zentral organisieren. Wie häufig kommt es vor, die Leute laden ihre E-Mail per Pop runter und ihr PC dann die E-Mails abgespeichert haben, schmiert ab, E-Mails sind verloren. All diese Geschichten umgehe ich, also wenn ich auf einmal orientiere. Hat natürlich jetzt Konsequenzen für den Mailbox-Server, der muss mehr machen. Also der ist nicht nur ein Postabholfach, sage ich mal, für Pop, sondern ist letztlich ein, sag mal, vergleichsweise ein voll funktionales Postamt. Hält mehrere Postfächer-Ordner vor, die ein Benutzer frei einrichten kann. Ja, und so weiter. Bietet Suchfunktionen und so weiter. Gut, Situation bei uns im letzten Jahr etwa 17.000 Benutzer. Hatte ich schon gesagt, bis zu 300.000 Zugriffe, also lesende Zugriffe am Tag ist. Weil 30.000 bis 80.000 E-Mails kommen letztlich am Tag auf diesen Server an oder werden weitergeleitet. Ja, das war so die Situation. Sagen wir mal so, 6,5 Millionen E-Mails lagerten letztes Jahr auf dem Mailbox-Server. Was Mailboxen gab es. Ja, noch ein bisschen Statistik hier, Kram, wie viel sozusagen Mails in den Mailboxen liegen. Wir sehen hier, es gibt 700 Nutzer. Entweder machen die Pop und laden quasi alle ihre Mails runter, weil sie nämlich Mailbox null ist, oder sie sind halt inaktive Benutzer. Das kann es ja auch geben. Okay, es gibt aber auch eine ganze Reihe von Benutzern, die Mailboxen sozusagen 1 und 100 MB haben, und das sehen wir hier nicht mehr, auch eine ziemliche Anzahl von Nutzern, deren Mailboxen sagen, quasi zwischen 100 und 10 GB liegen. Und es gibt so auch mehr als eine Handvoll Nutzer, die also mehr als 10.000 Mails in ihrem Fach haben. Ein paar Besonderheiten, oder ich sag mal, eine Besonderheit, die hängt damit zusammen mit unserem eingesetzten IMAP-Server, das ist der Cyrus IMAP-Server, und der unterstützt Shared Folders. Wir nennen das Gruppen-Mailboxen, die wir insbesondere einsetzen für Funktionsmailadressen, also eine allgemeine Mailadresse für einen Lehrstuhl. Hätte ich jetzt verschiedene Möglichkeiten, das abzubilden, entweder ein Alias, also eine Person bekommt das in die persönliche Mailbox mit rein, hätte den Nachteil, irgendjemand anders kann da nicht ran. Andere Variante wäre eine kleine Mailingliste, also ein kleiner Verteiler sozusagen an mehrere Adressen, hätte Vorteil, also es sehen immer mehrere Leute E-Mails an so eine Funktionsadresse, die aber sich wieder koordinieren müssten, wer beantwortet die denn? Wir haben so einen Shared Folder, bieten wir an für solche Funktionsmailadressen, Gruppen-Mailbox genannt, zum Beispiel eben für unser Unified Messaging System, also Fax letztlich als E-Mail reinkommen, die landen typischerweise in so eine Gruppen-Mailbox. Die Gruppen-Mailbox wird dann ab Namespace eben und letztlich im Thunderbird-Mailprogramm sieht man das dann so, dass sozusagen neben seinem persönlichen Posteingang mit den serverbasierten Ordnern dann noch so eine andere Hierarchie ist, eben genau jetzt diese Mailbox. Ich kann bei einem Cyrus IMAP-Server sehr schön über ACLs Berechtigung vergeben. Auf diese Ordner kann also genau sagen, welcher Benutzer eben genau diesen sehen darf, ob er nur lesen darf, schreiben darf, E-Mails löschen darf und so weiter. Sehr granular einstellbar. Ja, und schreibberechtigten Nutzer oder die mit den Berechtigungen können dann auch unter Ordner dort anlegen. Ja. Klar. Hat Konsequenzen, wenn es darum geht, so eine Geschichte skalierbar zu machen. Deswegen hier erwähnt. Okay, Zugriffszahlen steigen, ist logisch. Die blauen sind die Zugriffe per Pop, die bleiben so konstant. Wenn die Zugriffe mit einem wachsen, ist nicht ganz repräsentativ. Ne? Wir wissen also, Pop. So ein kurzlebigen Verbindung, also je nachdem, was man für ein Intervall eingestellt hat in seinem Mailprogramm, wird also der Mailbox-Server Pop-up gefragt hast, gibt's was Neues? Nö, dann ansonsten, wenn es was Neues gibt, dann liefer mir die und beende die Verbindung. IMAP-Verbindungen stehen länger, sind längere TCP-Verbindungen, wo also die gesamte Kommunikation abgeht. Und Sonderfall hier dunkelgrün dargestellt, ist ein Webmail-Zugang läuft über IMAP, ist aber auch wieder so eine kurzlebige Verbindung. Wir haben also nicht so quasi jeder Klick im Webbrowser führt zu einer Aufbau einer IMAP-Verbindung zum Mailbox-Server auf dem Web vom Webmail-Server. Wir haben also dort keinen Proxy dazwischen oder so, der diese Verbindung cached. Ja, klar, Zugriffszahlen steigen. Hier mal so aufgeführt, was wir so an Technik da hatten. Da also sagen, ja, Technik alle so 3 Jahre erneuert, sind alles keine riesen Maschinen, haben alle ein bisschen Speicherplatz, der sich natürlich hier entwickelt von 40 GB. Und hier an der Stelle waren wir mal ganz mutig, haben wir gesagt, wir nehmen wirklich eine Maschine von der Stange bei E-Platten intern, da haben wir kein RAID-System, nichts gehabt. Das hat dann nicht ganz so lange gehalten, 2 Jahre, bis das Ding flog. Hatten dann ein Single-System, also quasi Doppelprozessor, dann RAID dahinter, war zweimal ausgelegt, über so ein Kimberlite-Cluster verbunden, High Availability Versuch, sag ich mal, hat auch immer wenn man dabei war, hat auch das Umschalten wunderbar funktioniert. Also wenn man sagt, ich möchte heute die beiden Server neue Kernel einspielen, dann daneben gesessen, so, der aktive Server wird jetzt rebootet zum nach dem Einspielen des Kernels zum Booten, dann hat das Umschalten wunderbar geklappt auf den zweiten Server. Dann haben wir den zweiten Server mit neuem Kernel versehen, hat das Zurückschalten wunderbar geklappt. Und es hat auch mal geklappt, wenn man nicht dabei war, aber manchmal gab es eben so Effekte, ja, das wird kein Ping-Pong-Effekte. Der eine hat dann gedacht über Heartbeat, der andere ist nicht mehr da, hat den anderen abgeschossen, gesagt, so, das mache ich jetzt. Und der andere kam wieder und hat gesagt, na, ich bin eigentlich der Chef und hat den anderen abgeschossen. Da hatten wir manchmal ein paar merkwürdige Effekte, obwohl man sagen muss, sehr häufig ist es nicht vorgekommen, weil die Systeme ziemlich stabil sind. Aber ich sag mal, Ende 2006, Anfang 2000, oder Ende 2006 war uns klar, wir müssen das System ablösen. Wir standen vor der Frage, was machen wir jetzt? Wir können auch wieder eine aktuelle Maschine hinstellen, die vielleicht uns wieder über 2 Jahre, 2 Jahre hilft. Letztlich war klar, der Engpass ist I.O. SCSI zu dem RAID-System, dort traten die Probleme auf. Und letztlich haben wir uns auch noch andere Ziele gestellt. Wir wollen letztlich ein skalierbares System. War klar, die Benutzerzahlen steigen nach immer wieder. Das hängt damit zusammen, dass wir unseren Studenten und auch Mitarbeitern, die uni verlassen, sozusagen eine lebenslange E-Mail-Adresse lassen. Also sprich, wer das möchte, kann seine E-Mail-Adresse an der Uni behalten und ja, lebenslang, sagen wir. Haben wir also so ein Adressschema eingeführt, was das ermöglicht, dass also nicht das Doppelungen mit Namen oder sowas entgegen werden. Wird auch jedes Jahr so von 500, 600, 700, 800 Absolventen benutzt. Es ist ganz interessant zu beobachten. Studenten kommen her, haben heute alle eine E-Mail-Adresse, ne? Ich sag schon GMX. Und sagen, E-Mail-Adresse an Uni brauche ich nicht, stellen günstigerweise vielleicht noch eine Weiterleitung ein von der Uni E-Mail-Adresse auf die andere Adresse. Manchmal vergessen sie das auch und wundern sich, dass sie keine E-Mails von der Uni bekommen. Das ist immer ungünstig. Im Laufe der Zeit erkennen sie auch mal Vorteile der Uni-Mailbox an und stellen dann um und sagen dann, okay, dann möchte ich die aber auch nicht mehr missen, weil ich die in den Stellen veröffentlicht habe. Und also es werden tendenziell immer mehr Benutzer werden. Wir brauchen irgendwas Skalierbares. Also das sagen wir im nächsten Jahr müssen wir wieder eine neue Kiste hinstellen, das bringt es nicht. Natürlich soll, wenn es zu einer Umstellung kommt, transparent für Nutzer sein. Es kann niemand, sagen wir 17.000 Mail-Programme versuchen, den Leuten mitzuteilen, der Mail-Block-Server heißt jetzt anders, haha, ihr müsst was anderes einstellen in eurem Mail-Programm. Da geht man nicht für die Runde. Und es sollte auch für den Nutzer ja, transparent sein, in dem Sinne, dass sie eigentlich nicht merken sollen. Und natürlich wollen wir auch Ausfälle oder besser vor Ausfällen, Hardware oder sonstiger Natur geschützt sein. Okay, gucken wir uns um so ein bisschen im freien Markt und da fällt uns ein Produkt, eine Software ins Auge, die da heißt Perdition. Ist ein schön einfach gestrickter Proxy, den man so zwischenschalten kann, zwischen IMAP Server und Nutzer. Funktioniert super in hier an. Ich habe also unten meine herkömmlichen Mailbox-Server, würde jetzt quasi in unserem Fall einen zweiten Mail-Server mit Plattenplatz daneben stellen, würde dazwischen so einen Partition-Proxy-Director stellen. Dem müsste ich jetzt sagen, welcher Benutzer, der sich hier authentisiert, ist auf welchem realen Server zu Hause. Ja, also da brauche ich so eine kleine Datenbasis, Zuordnung sozusagen, wo an welchen realen Server eine Anfrage geleitet wird, entscheidet, wird anhand des Nutzernamens entschieden. Problem für uns sind unsere Shared Folders, unsere Gruppenmailboxen, weil ich jetzt nicht entscheiden kann, der Nutzer hat seine persönliche Mailbox hier auf diesem Server, aber diese Gruppenmailbox, der Shared Folder, könnte jetzt auf diesem Server sein. Das würde Partition nicht hinbekommen, weil es eben diese Zuordnung anhand des Nutzers macht und nicht anhand des angeforderten Ordners. Okay, die Mail-Zustellung an diese reale Server muss separat organisiert werden. Da brauche ich also auch noch eine Zustellung per SMTP an irgendeiner Stelle eine Weiche, die letztlich auf dieselbe Datenbasis zugreift, dem sozusagen der SMTP so weiß, welcher Benutzer auf welchem. Ist also eine Lösung für Mailbox-Server, die POP benutzen, die IMAP benutzen, ohne Shared Folders. Da funktioniert das, indem ich davon ausgehe, dass ein Benutzer, dass alle Ordner eines Benutzers auf einem denselben realen Server liegen. Für uns schied diese zugegebenermaßen charmant einfache Lösung aus, aber in vielen anderen Fällen eine Lösung, die man sich angucken sollte. Gut, ich habe diese Lösung vorangestellt aus didaktischen Gründen. Natürlich war, da wir Cyrus IMAP Server eingesetzt haben, für uns die erste Wahl, mich selber in Cyrus zu gucken. Und natürlich haben die Entwickler an der Carnegie Mellon University auch das Problem, Skalierbarkeit. Die haben, ich vermute mal, eine Größenordnung mehr Studenten als die kleine TU Chemnitz. Und für die stand das Problem natürlich auch. Schon vor Jahren und haben natürlich in ihr Produkt was reingebaut, was die Skalierbarkeit ermöglicht. Haben sie Cyrus Mörder genannt, klingt so ein bisschen abschreckend, wie Mörder würde man Mörder übersetzen. Das soll keineswegs der Mörder von Cyrus sein, sondern Mörder kann man auch als Char übersetzen. Char von Krähen wäre eine Mörder und die haben eben gesagt, okay, die Char von Servern, die da irgendwo stehen, das zeichnen sie eben als Mörder. Ein Aggregator ist ein weiterer Begriff, der. Ja, und natürlich unterstützen Sie damit auch unser Problem, nämlich der Shared Folders, die sich um mehrere reale Server ausbreiten kann. Cyrus Mörder bietet also einen einheitlichen einen einheitlichen Blick auf sozusagen den gesamten IMAP Namespace, der sich, wie gesagt, über mehrere Backend-Server erstrecken kann. Das Bild dazu wäre das. Ein wenig komplizierter aus, ist aber letztlich. Wir unterscheiden für so ein Cluster mehrere oder sind mehrere Funktionen oder mehrere Funktionen von Servern hier vorzufinden. Ja, vergleichbar wäre sozusagen diese Aufteilung von Funktionalität mit dem Problem, was man kennt in einer Arbeitsgruppe, wenn sozusagen eine Person so voll mit Arbeit ist, dass man der Chef rangehen muss und sagen, okay, also eine Wahl habe ich, die Arbeit liegt an, eine Person schafft es nicht mehr, entweder ich setze eine leistungsfähigere Person an die Stelle und wenn es das nicht gibt, dann muss ich sozusagen die Arbeit verteilen. Wenn ich Arbeit verteile, brauche ich immer noch jemanden, also die Mitarbeiter, die Arbeit dann machen und ich brauche noch jemanden, der die Arbeit eben verteilt und überwacht und genauso ist das letztlich auch hier. Ich habe die Arbeitstiere im Hintergrund, das sind hier die sogenannten Backend-Server, die also letztlich Speicherung der E-Mails machen. Da kann ich eben nicht nur einen hinsetzen, sondern mehrere. Frontend-Server sind letztlich die der Benutzer zu Gesicht bekommt, also mit denen er alle Kommunikation macht. Auch der Vermittler zwischen den Backend-Servern. Oder kann es auch als Proxy zeichnen. Der ist letztlich dataless, also der hat keine eigenen Mailbox-Daten vorrätig. Das Einzige, was er hat zur Kommunikation, ist so im Update-Server. Das ist letztlich der Server, der weiß, auf welchem Backend-Server sich was befindet. Gut, die Protokolle sind hier aufgeführt. Was ein extra Protokoll ist, was nicht so bekannt ist, ist LMTP. Das ist kleiner Bruder vom SMTP. Local Mail Transfer Protokoll ist letztlich nichts anderes als SMTP, nur dass sozusagen ein LMTP Server kein Queuing organisiert. Also wenn die E-Mail dort nicht zugestellt wird, dann schreibt er das nicht irgendwie nochmal eine extra Queue, sondern sagt seinem Auftraggeber, Mail kann nicht zugestellt werden und das wird im Allgemeinen ein SMTP Server sein, der dann okay, so ein Backend-Server speichert sich also die E-Mail für eine Teilmenge von Benutzern. Ich teile sozusagen auch wieder meine Benutzer auf mehrere Backend-Server auf. Und nicht nur die Benutzer, sondern eben auch diese Shared Folder. Also letztlich teile ich die IMAP-Ordner auf. Nicht unbedingt die, obwohl das in vielen Fällen natürlich identisch ist, aber bei den Shared Folder. Okay, für kleinere Installationen gibt's noch eine Variante des Unified Murder, wenn es ein Backend-Server kann auch ein Frontend-Server sein, ne, er wird für eine Teilmenge von Mailboxen, die wird er selber auf Plattenplatz haben, eine andere weiß er dann, dass die auf einem anderen Backend-Server ist und weiter vermitteln. Eine andere Variante wäre so ein Replicated Murder, ist eine relativ neue Geschichte im High Availability. Dass sozusagen mindestens zwei Backends, die in identisch replizierte Kopien aller Mailboxen enthalten. Wenn also eine E-Mail auf dem Backend-Server eintrifft, dann wird die sofort auf einem anderen Backend-Server auch mit kopiert. Oder wenn ein Benutzer eine E-Mail löscht, dann passiert das auf dem anderen Server auch. Haben wir bei uns nicht im Einsatz. Wäre eine interessante Geschichte. In Richtung, Erhöhung der Sicherheit. Was hier immer noch so steht, sind die Eintragungen in den Konfigurationsdateien. Stehen hier mit da, wer damit nichts zu tun hat, wird das einfach so ausblenden. Gut, wir gucken uns die Funktionalitäten nochmal ein bisschen genauer an. Frontend-Server sind letztlich die Kommunikationspartner für unsere E-Mail-Klienten. Schützen POP, IMAP, SSL verschlüsselt. Nach Bedarf. Die Authentisierung der Benutzer findet über das berühmt-berüchtigte SASL-Protokoll statt, Simple Authentication and Session Layer. Mindestens das erste S darf zumindest in der Implementation von der Cyrus, von der Carnegie Mellon University bezweifelt werden. Das werden viele schnell streichen wollen, kommen wir dann auch noch speziell dazu, weil das ist sozusagen der Knackpunkt einer Cyrus-IMAP-Installation. Gut, im Falle von POP, wenn sich ein Benutzer mit POP zu uns wendet, ist es ziemlich einfach. Der guckt also in seinen Datenbasis nach, weiß, wo ein Benutzer seine Mailbox hat und leitet quasi die Anfragen an den entsprechenden Backend-Server durch, schleift die durch. Bei IMAP ist es ein bisschen komplizierter. Da macht der Frontend-Server also nicht ein einfaches Durchleiten, sondern der interpretiert, der analysiert quasi das, je nach der Art des IMAP-Befehls, des IMAP-Requests, wird also entweder weiter an den entsprechenden Backend geleitet oder einige Sachen kann er selber machen. Da gibt es IMAP zum Beispiel den NOOP-Befehl, den kann er selber machen. Oder List ist sozusagen das Auflisten aller Mailboxen. Darüber hat der Frontend-Server das Wissen. Das herkommt, nehmen wir dann noch alle anderen IMAP-Befehle, die erzeuge einen neuen Ordner, hole E-Mail sowieso ab oder lösche die E-Mail oder suche danach, leite dir einfach als Proxy weiter an den entsprechenden Backend. Weil er eben genau das Wissen hat, welcher Ordner, um den es eben da geht, sich auf welchem Backend sucht. IMAP Referral ist eine Geschichte, die hat uns mit dem Kopfzerbrechen bereitet. Das ist so eine Sache, die allerwenigsten IMAP-Klienten unterstützen. Das ist so eine Sache, können Frontend-Klienten sagen, schön, dass du dich bei mir gemeldet hast, aber ich sage dir jetzt, für deine Mailbox ist der und der Backend-Server zuständig. Wende dich doch gleich direkt an den. Das ist eine Sache, die wollten wir nicht. Wir wollten die Backend-Server sozusagen rausnehmen, abschotten vom bösen Internet und vom bösen Uninetz, dem sich da wildesten Mail-Klienten befinden. Wir wollten also nicht, dass E-Mail-Klienten direkt an unsere tollen Backend-Server rankommen. Wir mussten das E-Mail-Referral ausschalten und das ging mit dem Patch. Der Patch ist jetzt mit eingeflossen. Könnt ihr also jetzt konfigurieren, ob sowas unterstützt wird. Das E-Mail-Programm Pine oder Alpine, wie es jetzt in der Weiterentwicklung heißt, unterstützt diese E-Mail-Referrals. Das heißt, der hat dann immer versucht, sich direkt an den Backend anzumelden. Und das wollte man nicht. Deswegen ist eine. Okay, Lokalisierung ist eine Geschichte. Woher weiß denn der Frontend-Server, auf welcher Ordner sich auf welchem Backend befindet? Dazu dient eben genau dieser M-Update-Master-Server. Der wird kontaktiert immer dann, wenn es solche Fragen zu beantworten gilt. Der weiß nämlich Bescheid, was. Er wird solche Antworten vom M-Update-Server immer lokal speichern. M-Update-Slave-Server. Im Laufe der Zeit weiß so ein Frontend alles. Er weiß über alle zugegriffenen Ordner Bescheid. Oder die Antworten. Okay, bei uns macht ein Frontend-Server auch noch die SMTP-Zustellung, läuft mit XIM, nimmt also E-Mails von lokalen Klienten entgegen, leitet die an die Relays weiter oder stellt die selber lokal zu. Die lokale Zustellung hatte ich schon erwähnt über LMTP. Da muss so ein LMTP, so ein Zusteller, wieder den M-Update-Server befragen. Da ist ein Benutzer sowieso. Wo muss ich denn an welchem Backend-Server muss ich die E-Mail? Das LMTP hat die Eigenschaft, da wird also nicht so der im Update Slave befragt, sondern der fragt immer diesen im Update Master, hat dann noch Einfluss umgeht. Gut. Die E-Mail wird an den entsprechenden Backend zugestellt, wie gesagt, per LMTP. Das ganze LMTP-Geschäft kann ich auch auslagern. Wollten wir ursprünglich auch. Anderen Server, das kann also ein beliebig anderer tun, muss nicht der von. Okay, Backend-Server speichert die E-Mails und nicht nur die, sondern auch Metadaten. Metadaten sind sowas wie die ACLs, merkt sich, welche E-Mails ein Benutzer schon gelesen hat und noch ein paar andere Metadaten mehr. Macht POP, unterstützt POP und IMAP, aber eben jetzt nicht für den Klienten, sondern eben bei uns in unserem Falle nur zu den auch wieder SASL kommt ins Spiel, die Authentisierungsgeschichte, führt alle oder IMAP-Operationen, die Ordner betreffen. Das sind eben jetzt hier, ich weiß nicht, ob alle sind, aber Zeugen in das Ordner flaschen, benennen, ACLs setzen. Dazu muss er diesen im Update-Server befragen. Ich also abstimmen mit dem im Update-Server. Der da über alles Bescheid wissen muss, was die Ordnerstruktur ist. Ja, Zustellung LMTP, was passiert jetzt von den LMTP-Proxys, in unserem Fall von den Frontends, natürlich vorauthentisiert, also da sind jeder irgendwie dort. Okay. Und dort passiert letztlich auch die E-Mail-Filter, die im Cyrus IMAP mit der Filtersprache sieht, realisiert sind. Also dort, wenn Benutzer so einen Filter sich einstellt, E-Mails in anderen Ordner abgelegt werden sollen, ob die E-Mails weitergeleitet werden sollen, verworfen werden sollen, eine Abwesenheitsmeldung. Gut, ja, LMTP kann ich schützen, zum Beispiel eben über Hosts.allow, das Eintragen von welchen Servern quasi E-Mails. Im Update-Server, schon mal erwähnt, besitzt autoritative Daten über alle Mailboxen, über alle Folder, über alle Ordner. Das bedeutet also Namen, welcher Backend-Server steckt dahinter, auf welcher Partition ist der auf dem Backend-Server zu finden und wie sind die Zugriffsrechte, wer darf drauf, mit welchen Rechten zugreifen. Das ist diese berühmt-berüchtigte Datei im Cyrus, diese Mailbox. Im Update-Server ist letztlich auch ersetzbar, weil diese Mailbox ist letztlich wieder von den Backends herstellbar ist. Ne? Jedes Backend weiß natürlich selber über seine Struktur Bescheid und initial wird sozusagen jeder Backend-Server das dem im Update melden. Hier, ich habe die und die Mailboxen und wenn der im Update-Server feststellt, es gibt keine Konflikte, dann kann er sozusagen aus diesen Daten die Gesamt Datenbasis bauen. Gut, so ein Mailboxes-DB-File ist Format empfehlenswerterweise und auch Standard eingestellt. Skip-List-Format, fragen Sie mich nicht, wie das Format intern funktioniert. Das ist für mich die Hauptsache. Da steht also immer drin, Name dieser Mailbox eines Folders wäre hier mein privater, mein persönlicher Folder. Das gibt an, dass es sozusagen sich um ein Folder in so einem Virus-Mörder befindet, im Cluster. Hier steht der Servername, die Partition und dann stehen dahinter die Rechte. Ja. Dieses im Update-Protokoll, Mailbox-Update-Protokoll, gibt es ein RFC dafür. Ich glaube, ich kenne keine andere Implementation als im Cyrus. Dort ist quasi festgelegt, ja, wie eben so ein Backend melden muss, wenn irgendwelche Ordneroperationen stattfinden sollen. Also Backend sagt, ja, mein Nutzer möchte einen neuen Ordner anmelden, sagt das im Update-Server und der wird das im Allgemeinen bewilligen. Wenn er nicht feststellt, diesen Ordner gibt es auf einem anderen Backend-Server schon, dann wird es zum Konflikt kommen und die Operation wird abgewiesen. Genauso ACL-Änderungen. Gut, so ein Update-Server informiert dann die Slave-Server auf den Frontends über Änderungen und die Kommunikation zwischen den Frontend-Backend-Servern und dem im Update-Server ist wieder über SASL authentisiert. Gut, letztlich ist dieses Flag hier Update-N, das ist ein Daemon, der auf dem Update-Server läuft und -M sagt eben, du bist der Master. Weißt über alles Bescheid. Ja, das war so grundsätzlich mal so dieser Aufbau eines solchen Clusters hier nochmal dargestellt und was ich jetzt eingehen will, ist die Authentisierung über Simple Authentication Layer. Das war für mich auch die größte Herausforderung, die, ich sag mal, Punkt 1 relativ klar, das hat man bisher auch schon, Nutzer müssen sich authentisieren, da gibt es also Einstellungen, welche Authentisierungsvarianten ich da wähle, aber dass sozusagen alle Komponenten untereinander auch noch authentisiert stattfinden, ist eine gute Sache, damit nicht jeder mir da dazwischen quatschen kann und Sachen machen kann. Aber wie das so im Einzelnen funktioniert und wie ich es vor allen Dingen schmerzfrei hinbekomme und auch so hinbekomme, dass ja, also ich noch von zig anderen Komponenten abhängig bin, das hat ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil die Dokumentation an der Stelle gut, Nutzerauthentisierung. Wir gehen jetzt mal die drei Punkte durch. Also wie authentisieren sich die Mail-Klienten gegenüber dem Frontend? Bei uns Kameras 5, die erste Mal wer das nicht kann, und das können die meisten nicht, macht dann Authentisierung Login-Kennzeichen, Passwort. Und das machen wir bei uns über PAM. Und PAM ist dann wieder so konfiguriert, dass also wieder Kerberos-Passwort gefragt wird. Und eine zweite Variante ist so ein UserDB, so ein PAM-Modul, das benutzen wir, um unsere Absolventen haben. Also diese Authentisierung findet ausschließlich auf den Frontends statt. In der Cyrus-Konfiguration würde ich das so festlegen. Ich unterstütze also Plain, Passwort, und Kerberos 5 versteckt sich in die SSAPI. Gut, für die Plain Authentication verwende ich eigenen Daemon, Sassel-Daemon, und das schreibe ich ihm so. Den Sassel aus Daemon, das ist also ein Daemon, der läuft richtig mit Root-Rechten, während alle anderen Komponenten von Cyrus also ohne Root-Rechte laufen. Das ist sozusagen auch der Grund, warum das Ding ausgelagert ist. Den sage ich, den starte ich also so, sage ich, das heißt, das als Authentisierungsmethode PAM verwenden. Und dann muss ich noch PAM konfigurieren, und das passiert eben in dieser schönen Datei. Und die wird, so in der Art und Weise geschrieben. Das PAM-Konfiguration, da findet man unendlich Beispiele im System oder weltweiten Suche. Gut. Ich sag mal, das haben wir mehr oder weniger übernommen von unserer bisherigen Konfiguration auch. Da war für uns jetzt nicht die Herausforderung. Die Herausforderung war zu erkennen, dass sozusagen die einzelnen Komponenten sich auch noch gegenseitig authentisieren müssen. Und das wäre theoretisch auch möglich mit Kerberos oder eben mit anderen PAM-Mechanismen. Wir wollten Kerberos an der Stelle nicht verwenden, um eben die Abhängigkeit zum Kerberos-Server zwischen den Systemkomponenten zu minimieren, weil natürlich dort diese Authentisierung ständig stattfindet. Ne? Wenn also immer, wenn sozusagen eine neue Verbindung reinkommt, dann wird irgendein Verbindung zum Backend-Server aufgebaut, und da wird sich sozusagen Frontend und Backend-Server authentisieren. Wir verwenden sozusagen jetzt die eingebaute Variante in dem Cyrus-Sassel. Das ist so eine Geschichte. Digest D5 stützt diese eingebaute Variante dieser Sassel-DB als Variante 2. An sich brauchen wir für die Authentisierung ja nur einen speziellen Benutzer. Alle Kommunikation zwischen Frontend wird über einen und denselben Benutzer stattfinden. Das ist auch so Admin, letztlich alles darf. Und am Frontend stelle ich das eben so ein, dass ich sage, wenn du dich an den Backend-Server wendest, dann verwende den Benutzernamen und das Passwort. Jetzt wieder einige Leute aufschreien und sagen, oh, Klartext-Passwort in Config falsch schreiben, oh, das ist schlimm. Ist an der Stelle natürlich auch nicht so ganz toll, und nicht, ist aber eine ziemlich einfache Sache. Wenn man die Randbedingungen weiß, auf den Frontend-Servern dürfen sich nur eine Handvoll anmelden, also die Admins. Und ich kann diese Konfigurationsdatei natürlich schützen. Ja, auf den Backend-Servern stelle ich auch so ein bisschen Kram ein. Dargestellt. Checken-Methode. Aux-Pop, das ist genau das, was der Sassel-DB jetzt hier spricht. Die Methode ist digest-md5, und ich gebe sozusagen an, dass jetzt sozusagen hier dieser Frontend-Benutzer Admin ist und auch das Proxy-Server funktioniert. Das heißt, diesem speziellen Benutzer erlaube ich, der darf sich sozusagen authentisieren, und dann darf er aber sagen, ich handle im Auftrage des Benutzers FAI zum Beispiel und darf dessen Sachen. Gut, das müsste ich dann noch auf dem Backend-Server einstellen, dieses Passwort. Letztlich wird dann eine Datei geschrieben, die nennt sich etc-sassel-db2. Und diese Datei ist auch wieder schützenswert, weil letztlich dort der, nicht das Passwort im Klartext drin steht, aber die Digest. Ja, und letztlich, dann gibt es dann auch die Authentisierung Frontend und Backend-Server gegenüber dem Update-Server und läuft letztlich genauso ab. Haben wir auch wieder uns entschieden, wir können Patches MD5 nur einen Admin-Benutzer, haben jetzt einen anderen Benutzer eingeführt. Update, ein anderes Passwort, das steht also auch wieder im Klartext. Ja. Ein bisschen aufpassen muss man immer, also wie soll man das Passwort stellen, die Datei etc. sasselpasswd2 wird mit so einem Kommando, sasselpasswd2 heißt das. Wo man auch ein bisschen aufpassen muss, ist sozusagen die hier angegeben. Abgelegt ein Benutzer, in dem Falle im Update und Digest des Passwortes, das wird immer sozusagen noch mit reingeschrieben, die Name von welchem Rechner das dieses Passwort nötig ist. Da muss man das immer ein bisschen aufpassen, sozusagen das Umbenennen von Rechner und Rechnernamen umbenennen. Da muss man dann hier wieder an der Stelle aktiv werden und also das Passwort eintragen. Deswegen an der Stelle hier generische Namen verwenden. Also in der Stelle wäre das schöner, langer, generischer Name für unseren Mailbox-Server, heißt mailbox.hrz.theochemnitz.de. Damals eine klare Fehlentscheidung, so einen langen Namen zu verwenden. In Ihre Mailprogramme eintippen, müssen Sie nur einmal, aber die Chance, sich da zu verschreiben, ist unendlich. Aber wie es immer so ist, ich sag mal, wäre ich unseren Johann Wolfgang von Goethe verehre, der hat aber irgendwann mal zumindest einer seiner Figuren sagen lassen, Namen sind Schall und Rauch, im IT stimmt das überhaupt nicht. Also Namen, den klebt man unendlich fest. Sei es im Web-Umfeld, wenn man irgendwelche Namen vergeben hat, die auch nach zig Jahren immer wieder verfolgen. Oder sei es Namen in einer solchen Einrichtung wie die TU Chemnitz, die hieß nämlich mal 3 Jahre lang Technische Universität Chemnitz-Zwickau. Gucken Sie heute mal in Google Maps nach, navigieren in Chemnitz zum Bahnhof, da steht Technische Universität Chemnitz-Zwickau. Die kriegen den Namen nicht los. Einmal einen Namen vergeben. Unendliches Drama. Gut, wir gucken uns jetzt an, wie es an der TU Chemnitz aussieht. Das Bild kennen Sie schon. Letztlich, wir haben bei uns jetzt einen Frontend-Server und noch einen zweiten daneben. Haben einen Update-Server und haben 2 Backend-Server. Glücklicherweise in der Lage, als Speicher unser Fiber-Channel-System zu nehmen, was just Anfang letzten Jahres aufgebaut wurde und wir einer der ersten Benutzer des Systems waren und damit zufrieden sind. Wie sieht es Hardware konkret aus? Die Server sind alles keine absoluten Boliden. Was wir festgestellt haben, ist, dass die Backend-Server, die 2 Backend-Server, fast überkandidelt sind. Da hatten es einfache Server auch getan. Wir benutzen, wie gesagt, unser Bahnsystem. Das ist so ein System. Wir haben derzeit 1,2 Terabyte in Benutzung, also geteilt bekommen. Das heißt im XFS. Im Update-Server ist derjenige, der am wenigsten zu tun hat. Das sollte eine stabile Kiste sein. Ich bin heilfroh, dass die Kiste stabil läuft. Die ist jetzt 5 Jahre alt und tut's aber, weil auch schon dieser im Update-Server eine besondere Bedeutung hat und den so ganz redundant hin. Betriebssystem, hatte ich schon erwähnt, hat sich auch nicht geändert. Cyrus IMAP-D in der Version 2.3.8 oder 2.3.9 setzen wir ein. Es gibt schon 2.3.11, aber die hatten Features, die wir brauchen. Diamond Matter, Schweiz, macht ein wunderschönes RPM, bringt da noch ein paar Patches, Linux-spezifische Patches ein. Das benutzen wir dafür. XM4, weiß ich nicht, 66, was aktuell ist, als SMTP-Server und zum Virenchecken ClamAV. Virenchecken da drauf auf dem Mailbox-Server machen wir, weil es eben auch durchaus auch PCs gibt, die auch gerne mal Viren. Nur das, ich sag mal, in letzter Zeit nicht mehr, dass das Riesenproblem ist. Okay. Admin-Tools haben wir selber gebaut zum Anlegen, Löschen von Mailbox. Der Nutzer wird angelegt, da muss man im Cyrus IMAP-D auch die entsprechende Mailbox mit anlegen. genauso zum Löschen, Monitoring, Routinearbeiten und so. Ein Problem ist natürlich Migration. Es geht immer um eine ganze Reihe von Daten. Ich sagte schon, 6,5 Millionen E-Mails mussten an eine neue Stelle geschafft werden, aus dem alten RAID-System ins neue SAN-System. Das dauert immer ein bisschen, aber da sind wir auch ganz pragmatisch rangegangen. Da haben wir einfach in Vorbereitung dessen in der Nacht immer einen Async laufen lassen auf die neuen Systeme. Das hat immer ein paar Stunden gedauert, aber Async macht ja so schön, kopiert da wirklich nur die Differenzen, und da das Cyrus-Mailbox-Format so schön ist, dass sozusagen eine E-Mail eine Datei ist, muss also nicht immer eine gesamte Mailbox-Datei kopiert werden, wenn sich auch nur ein Bit geändert hat, sondern es werden wirklich nur die neu hinzugekommenen E-Mails kopiert, sodass sozusagen nach dem initialen Async die übertragene Datenmenge immer weniger wird. Die Metadaten, die mussten wir natürlich aufteilen, weil wir von einem Single-Server auf zwei Backend-Server gegangen sind. Haben wir das auch ganz pragmatisch gemacht. Wir hatten schon vier Partitionen auf den Server, haben zwei immer auf Backend 1 und zwei auf Backend 2 gespielt. Die Aufgabe entscheiden. Wir mussten aber die Metadaten natürlich aufteilen, ne, dass wir also genau an den entsprechenden Backend-Server. Ja, die größte Herausforderung war, die eigenen Admin-Skripte anzupassen, ne? Einer System, wo ich also genau weiß, Mailbox AZ, das ist genau das System, dort befindet sich alles, sozusagen, die dann erstmal logisch zu umgehen, dass jedes Admin-Skript sich immer an den entsprechenden Backend-Server wenden muss. Da haben wir selber ein bisschen gefragt, aber man muss jetzt eigentlich ganz verkehren. Okay, die Umstellung selber war dann ziemlich unspektakulär, sagen wir. Ich habe mal einen Wecker mal zur nachtschlafender Zeit um 2 gestellt, habe zu Hause den alten Server gestoppt, das Async angeworfen, habe versucht, dann noch eine Stunde zu schlafen, ist mir nicht gelungen, bin auf Arbeit gefahren, habe dann die restlichen Arbeiten gemacht, DNS umgestellt, weil, ich sag mal, letztlich das neue System auch eine neue IP-Adresse bekommen hat, aber natürlich auch unter altem Namen. Mussten dann sozusagen über die Metadaten aufteilen. Das betrifft also insbesondere diesen Mailbox-DB-File, also diesen Location-File, welche Mailbox befindet sich auf welcher Partition, auf welchem Server, die entsprechenden Sieve-Skripts, die Filter-Skripts, den entsprechenden Backends zuzuordnen. Und die Scene-Database, also die Datenbasis, wo drin steht, welche E-Mail hatten Benutzer schon gesehen, welche noch. Okay, dann haben wir den im Update-Server gestartet. Ohne Daten haben nacheinander die Backend-Server gestartet. Option. Sage jetzt dem M-Update-Server, was du von Mailboxen hast, und sage dem auch, dass du genau darüber Bescheid weißt, damit er das greift. Im Normalfall läuft dieses Programm also ohne. Haben wir die Frontends gestartet und haben gewartet, was uns erwartet. Gut, denkbar ist auch eine andere Variante, wenn man sozusagen den einen Server, den man hat, weiter betreiben möchte, das wollten wir aber nicht, den kann ich sozusagen zum Backend-Server durch entsprechende Konfiguration erklären, kann noch einen zweiten daneben stellen, kann dann beginnen, sozusagen Mailboxen zu überwandern zu lassen, oder aber sagen, alle neuen Benutzer kommen auf den neuen Backend-Server und der alte läuft quasi so ganz normal weiter. Das geht also auch wunderschön zu machen. Ergebnis war sozusagen nach drei Stunden Downtime, mal in der Nacht war das System fertig, war völlig transparent für die Benutzer, also die konnten nach wie vor über den einmal eingetippten langen Namen wieder auf ihre Mails greifen. Okay, eine Sache, die man immer wieder erlebt als Admin, IP-Adressänderungen sollten eigentlich mal auch transparent für den Benutzer sein. Der Administrator denkt dran, die Time-to-Live-Zeit runterzustellen, damit sozusagen die Server nicht so lange cached. Das hat man natürlich auch ein paar Tage vorher gemacht. Trotzdem kriegt man eine Woche nach Umstellung so einer Geschichte dann empörte Anrufe und sagt, na sag mal, wie lange ist denn dieser euer Mail-Server immer noch down? Den erreiche ich seit einer Woche nicht. Und sagst, hey, vor einer Woche haben wir eine Umstellung gemacht und könnte sich eigentlich langsam rumgesprochen haben. Aber es gibt scheinbar immer einen Provider oder aber irgendwelche Einstellungen, die Benutzer im System machen, indem sie sich da irgendwie die IP-Adresse merken, die dann also auch wirklich durchschlagen. Aber das waren Gott sei Dank wenige. Ja, das ganze System, stellt sich raus, ist auch im Betrieb ist eine robuste und schnelle Angelegenheit. Die Load, also die Belastung auf den, ist auf den Backends sehr gering, auf den Update-Server sehr, sehr gering. Um einfach nichts zu tun. Ich meine, man stellt dann immer mal das Logging hoch, um zu sehen, dann macht denn das Ding auch überhaupt was. Das arbeitet schon, aber haben quasi nicht viel zu tun. Wo die Load da ist, ist auf den Frontend-Servern. Allerdings nicht dramatisch. Und auch dort wird die Load nicht etwa durch IMAP-POP hervorgerufen, sondern durch die SMTP-Geschichten, Virenchecker und so ein Kram. SMTP ist so eine Geschichte, die sozusagen ja eben sporadisch auftritt. Ne? E-Mail an alle Studenten wird heute geschickt. Da ist mal so ein Peak drin. Backend-Server hebt das also kaum an. Ja, den Update-Server musste man dann noch ein bisschen tunen, damit er sozusagen mit unserer Last hinkam. Da kann man also so ein paar Parameter hochschrauben. Im Default-Fall zu niedrig eingestellt gewesen. Für den Ausfallszenarien, wir haben einen zweiten Frontend, der im Prinzip quasi daneben steht zu dem einen Frontend, der die ganze Arbeit macht. Der ist über so einen Layer-4-Switch, so einen Load-Balancer, quasi umschaltbar. Also wenn der Load-Balancer checkt alle 5 Sekunden, ob der eine Frontend-Server noch arbeitet, und wenn nicht, schaltet er auf den zweiten um. Das geht also ziemlich schnell und flott. Wenn der ein Update-Server nicht da ist, für den haben wir nämlich noch keine Redundanz, dann würde Folgendes: Es würde keine E-Mail-Zustellung mehr passieren, weil eben diese LMTP-Proxy-Dämonen, die Mail-Zustellung machen, immer den M-Update-Server fragen. Die fragen sozusagen nicht den Slave, der auf demselben Rechner arbeitet. Da gibt es ein paar Designgründe, warum das so ist. Und alle Ordneroperationen, die ein Benutzer durchführen will, würden fehlschlagen. Also Anlegen von dem Ordner, da der Backend-Server nicht mehr den M-Update-Server kontaktieren kann, würde er sagen, geht momentan nicht. Alles andere würde aber noch funktionieren. Also normale Lesezugriffe und auch Löschen von einzelnen Mails würde genau noch. Ja, wenn ein Backend-Server weg ist, dann wären sozusagen für die Gruppe von Benutzern, die ihre Folder dort haben, die Mailboxen weg. Die kämen da in dem Moment nicht ran. Was wir anfangs beobachtet haben, ist, dass sozusagen oder die Timeout-Werte waren auf dem Frontend ein bisschen ungünstig eingestellt, sodass wir den Effekt hatten, ein Backend-Server weg ist, dann lief der Frontend-Server zu immer mehr Prozesse, die versucht haben, den einen Backend zu erreichen. Dort haben wir die Timeout-Werte ein bisschen runtergesetzt. Also wenn sozusagen der Backend in 3 Sekunden nicht antwortet, dann ist er down. Und man würde zumindest für eine Teilmenge von Benutzern, nämlich die der Lage oder die ihre Mailbox auf einem anderen Server haben, die Sache alles ändern. Es gibt immer noch ein paar Probleme, kleinere Bugs im 64-Bit-Umfeld, die sind mehr oder weniger gefixt. Das Verschieben einer Mailbox auf einen anderen Backend-Server ist heute noch nicht gelungen. Der Leidensdruck ist allerdings auch nicht ganz so hoch. Ich muss es quasi nicht tun, wann soll ich in die Gelegenheit kommen. Aber trotzdem müssen wir das nochmal untersuchen. Was wir dann erst im Laufe des Betriebes festgestellt haben, sind solche Sachen, was die Leute alle in ihre Filter reinschreiben, zum Beispiel eben, dass eine Mailbox oder dass eine eintreffende E-Mail nicht in die persönliche Mailbox zugestellt werden soll, sondern in den Gruppenordner, in einem Shared-Folder. Und wenn der sich auf einem anderen Backend befindet, dann funktioniert es an der Stelle nicht. Weil die Backends miteinander nicht reden. Die sind völlig autark, die kennen sich nicht. So, Zeit ist fortgeschritten. Wenn ich jetzt den Zettel hier richtig interpretiere, den muss ich jetzt nochmal ganz... Da steht auf diesem Zettel: Die Hilfe ist nah. Ja.
Der Heinlein hat uns angerufen, sei ein Oberleitungsschaden zu verspätet. Und nochmal noch hier eintreffen. Wir haben den Vortragsbeginn, deinen Vortrag, aber wir haben 11.30 Uhr gelegt. Heißt also, mit 11.30 Uhr ist keine Pause drin, was den Drang gleich die Gelegenheit gibt, noch aller Ruhe dann aus. stattfinden. Laut Plan, der zweite Vortrag von Herr Heinlein, der im Programm ausgedruckt ist, er wird verschoben auf 13 Uhr, also in der Mittagspause läuft. Alle Vorträge von Herr Heinlein gehalten werden, aber mit einer Verschiebung. So.
Ja, genau. Ich bin noch nicht ganz fertig mit meinem Vortrag. Die entstehende Pause würde ich füllen, noch ein bisschen. Aber jetzt brauchen wir die 5 Minuten zum Wechseln.
Also,
ich sag's dann nochmal an. Ja?
Wir machen jetzt hier eine kleine Pause, dann haben wir